Schulstörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Alles neu macht der März. Das heißt zwar so nicht, ist mir aber mal relativ egal, denn ich finde, es wird jetzt langsam mal Zeit für Veränderung. Und damit herzlich willkommen in einer neumärzigen Episode Ruhestörung hier. Und diesmal geht es, kann es nicht anders respektive treffender sagen, radikal soft zu. Und das liegt natürlich an meinem Gast, mit dem ich im Vorfeld dieser Ausgabe hier gesprochen habe. Und das ist Andreas Binder. Einigen von euch sicherlich ein wenig besser bekannt als Salo. Der Musikus aus der Südsteiermark in Österreich macht nach eigenen Angaben Musik für HundestreichlerInnen, Arbeitsverweigernde und alle, die sonst noch Gefühle haben. Ich würde dem vielleicht noch hinzufügen, dass seine Songs für alle etwas sind, die ihre intensiven Gefühle, ganz gleich ob himmelhochjauchzend oder Wut, Trauer, Schmerz, Rot, gern auf der Tanzfläche zum Eskalieren bringen, die sowohl Mittelfinger als auch Bussis gern verteilen und ihre Autobiografie wohl am ehesten im Schriftstil Comic Song verfassen würden. Aber hört am besten mal selbst und macht euch einen Eindruck, das hier ist Salo und ich bin Leonie Möhring. Hello, schön, dass ihr zuhört. Sünder aus Salos Debütalbum Rabatt, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Und ihr kennt das Spiel. Die erste Frage, die ich eigentlich immer höflicherweise, aber nicht weniger aus Interesse wohl bemerkt an meine Gäste richte, ist die nach ihrem Befinden. Und darauf antwortete Salo wie folgt.
Mir geht's eigentlich sehr gut. Also ich habe so eine Tour gerade laufen, die ist gerade, glaube ich, die Tage ausverkauft. Das ist meine erste Tour, das ist schön. Alle sind glücklich und auch ich. Und auch, ja, wir sind auch in Hamburg in Molotow. Da läuft auch alles super.
Na, das hört man doch erstmal gern. Und trotzdem der Gute erstmal ziemlich viel mit Unterwegssein zu tun hat, habe ich schon wieder Unkenrufe vernommen, die darauf hinweisen, dass er dennoch schon wieder auch emsig dabei ist, sich mit neuer Musik zu befassen. Der Kopf scheint zumindest bei ihm nie so richtig Pause zu machen. Stets rattert es da im musikalischen Oberstübchen und die Ideen zu Songs und Texten wirbeln, in so einer Schneekugel unablässig durcheinander. So stelle ich mir das zumindest vor. Ist das nicht zuweilen aber auch mal ein bisschen anstrengend bzw. nervig? Also wenn er die ganze Zeit irgendwas in der Rübe dudelt und man nicht so richtig mal zur Ruhe kommt?
Ja, es ist auch sehr anstrengend, aber wie das halt bei ADHS so ist, was ich ja wirklich habe, kann man ja auch nicht raus aus seiner Haut. Man muss es halt machen. Ich glaube, wichtig ist halt, die Work-Life-Balance zu finden. Die habe ich aber leider noch nicht. Weil sobald ich irgendwas mache, was nicht mit Musik zu tun hat, habe ich ein irrsinnig schlechtes Gewissen und kann mich eigentlich schwer entscheiden, dass jetzt Freizeit ist. Es gehört ja voll viel nebenbei dazu, langweilige Sachen. Buchhaltung, die ganzen nervigen Dinge, die vielleicht irgendwann mal ein Management macht. Also hört die Arbeit ja, wenn man selbstständig ist, hört die Arbeit ja nie auf. Aber im kreativen Bereich ist ja gerade das Kreative ist ja noch das, was am meisten Spaß macht, wenn man selbstständiger Musiker oder Musikerin ist.
Naja, irgendwie einleuchtend. Wer macht schon gern Buchhaltung und all diesen bürokratischen Krempel? Und hey, liebe BuchhalterInnen, nicht so ungut. Gut, dass es euch gibt oder überhaupt Menschen, die auch dem wirklich viel abgewinnen können. Aber für einige andere, wie auch ich zum Beispiel, sind derlei Tätigkeiten einfach oft böhmische Dörfer und deshalb nicht gerade die beliebteste Tätigkeit. Gut, wenn man da genug Zeit für die Sachen an der Arbeit hat, die auch wirklich einem selbst Spaß machen. Bei Salo ist es eben, mitten im kreativen Prozess stecken.
Voll. Immer bei mir ist es halt so, dass ich halt die Musik auch aus einem gewissen Selbstzweck heraus mache. Ich schreibe ja auch die Musik, die mir quasi fehlt in meinem Leben. Ich bin ein großer Musikliebhaber, ich meine, wer nicht, aber ich habe so das Privileg für mich selbst, dass ich mir meine eigenen Lieblingssongs schreiben kann, die ich auch selber so pumpe, bis zum geht nicht mehr. Das klingt super narzisstisch, aber ist mir auch egal. Also man muss, wenn man seine eigene Musik nicht lieben kann, dann macht man es eh falsch. Deswegen ist es eigentlich, mache ich es eigentlich für mich selbst. Und da der sogenannte kommerzielle Erfolg, wenn man es so nennen will, der ist ein guter Bonus. Obwohl kommerzieller Erfolg klingt so cool. Also das, ich bin ja eher im bescheidenen Bereich verglichen mit so Hip-Hop-Menschen oder so viralen oder TikTok oder Nina Chuba-Type Angelegenheiten. Aber trotzdem, einen gewissen kommerziellen Charakter hat es trotzdem. Das aber sehe ich nur als Bonus, sozusagen.
Sicherlich auch ein durchaus netter Bonus, wenn man mit dem, was man liebt und woran man sein Herz hängt, sich auch noch das ein oder andere Eis verdienen kann. Bis dahin ist das aber auch erstmal ein Weg. Wo genau hat der bei Andreas denn begonnen?
Ich glaube, was halt oft das Problem ist das Ding ist, wenn man anfängt, Musik zu machen, ist, dass man gewisse... Man hört Musik und denkt sich, oh geil, sowas will ich auch machen oder sowas kann ich auch, also okay, sowas will ich auch machen. Deswegen glaube ich, waren so die ersten Musikprojekte, die ich hatte, immer stark inspiriert von irgendwelchen Bands, wie die man halt klingen wollte. Und da hat man es eher so ein bisschen als, warum macht man Musik? Also es war jetzt nicht so, dass ich damals unbedingt groß was zu erzählen hatte, verglichen zu heute, glaube ich eben. Ich glaube, man macht so das einen gewissen Hobby heraus und ich war halt umgeben von vielen Musikmenschen, denn also das war mein großes Glück, weil ich konnte ja nie ein Instrument spielen, bis heute nicht, außer Stimme. Ich glaube, es hat sich einfach so ergeben, wenn du umgeben bist von Leuten, die Musik feiern und die denselben Musikgeschmack haben wie du, dann ergibt sich da manchmal eine Band raus. Irgendjemand wird schon Gitarre spielen können.
Das stimmt wohl. Ich kenne zumindest nicht wenige Bands, die sich in meiner Jugend mehr oder weniger genau nach diesem Prinzip formiert haben. Und auch bei den Leuten, die ich hier zu Gast hatte, gab es schon einige, die sich zuerst dachten, los, gründen wir mal eine Band. Und dann erst, wer kann eigentlich ein Instrument spielen? Oftmals gibt's ja eine bestimmte Band oder vielleicht sogar einen Song, der in einem genau diesen Wunsch aufflackern lässt. Genau wie Salo es eben beschrieb. Das will ich auch machen. Hatte er denn auch so ein musikalisches Schlüsselerlebnis, das ihm die Eingebung gab, Musik zu machen? Oder sagen wir mal, so Musik zu machen, wie er es gerade tut?
Auf meine jetzige Musik bezogen, habe ich tatsächlich was. Ich meine, damals, ich war auf einer Hochzeit, auf so einer eher alternativen Hochzeit vor circa 3,5 Jahren oder länger. Und da hat der DJ aufgelegt, Es geht voran von Fehlfarben. Und da habe ich das erste Mal beschlossen, beziehungsweise irgendwie bemerkt, dass ich auf Deutsch singen möchte. Und da habe ich mich so ein bisschen verliebt wieder in deutsche Sprache. Warum auch immer da der Song? Ich fand den einfach so mega geil. Ich hatte den damals noch nie gehört. Ich habe in Sachen Deutschpunk damals nur so in meiner Jugend, was war da? So Goldene Zitronen, Wieso. Terrorgruppe, die ganzen Sachen. Aber Fehlfarben gingen mir vorbei und dieser eine Song, vielleicht kann man den dann spielen. Es geht voran, mega geil. Der hat mich tatsächlich inspiriert, dieses Salo-Projekt zu starten und auf Deutsch zu singen.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Ein Song, der, ich glaube, ein wenig zum Leidwesen der Band als einer ihrer wichtigsten wahrgenommen wird. Dabei ist es halt einfach, ihr einziger, auch kommerziell erfolgreicher Hit. 1982 als Single auf den Markt gekommen, ein Jahr, es geht voran. Und dass das mit den deutschsprachigen Texten für Salo in Frage kam, ist gar nicht unbedingt eine völlige Selbstverständlichkeit. Warum, beschrieb er mir so.
Als Österreicher ist ja das eher schwierig, weil wir ein sehr, nicht sehr internationales Deutsch haben, die meisten. Und man hört es halt immer raus sofort, wo man herkommt. Das kann einen Charme haben, wie bei Udo Jürgens oder anderen österreichischen Bands, Wanda zum Beispiel. Aber wenn man nicht so klingen will, mit einem gewissen Lokalkolorit in der Stimme, dann klingt es oftmals ziemlich goofy. Aber ich habe es irgendwie geschafft, nicht zu bauernhaft zu klingen mit meinem österreichischen Deutsch in der Das ist mir sehr wichtig, weil mir schon so wichtig. Ich brauche für gute Reime und für einen guten Flow, um das so zu sagen, braucht man harte Konsonanten und die sind leider Mangelware in Österreich. Bei uns ist alles immer D, weiches D und so. Ja.
Ich bin jetzt natürlich keine Sprachwissenschaftlerin oder Fachfrau in Dialektologie, aber das ist mir tatsächlich so noch gar nicht aufgefallen. Also, dass es im Österreichischen an harten Konsonanten so mangelt. Im Deutschen natürlich auf jeden Fall nicht, das ist klar. Allein im Wort Angstschweiß reihen sich zum Beispiel ganze 8 Konsonanten hintereinander. Das ist allerdings noch gar nichts im Vergleich zur kaukasischen Sprache Ubyx. Haben wir gerade mal 21, besitzt diese über 80 Konsonanten. Nur mal so. Wie bin ich jetzt hier gelandet? Egal, zurück zu Salo. Dieses Hochzeitserlebnis mit Fehlfarben war ja erst recht spät, muss man mal festhalten. Was war denn früher so Musik? Vielleicht sogar die erste, die ja so richtig zu ihm gesprochen hat, auf die er aufmerksam wurde.
Es war damals noch so Schreimusik. Also so diese, weiß nicht, Punk-Hardcore, Hardcore-Punk, wie man es so nennen will. Genau, früher wenig, eigentlich nichts gesungen, sondern nur so herumgeschrien, wie das halt so war. Das war tatsächlich sehr in meiner Jugend und Spätadoleszenz eine sehr mainstreamige Musik. Also mainstreamig, aber hat halt jeder damals so harte Musik gehört. So Metal, Hardcore, das gibt's ja heute. Kann man das überhaupt nicht mehr vorstellen. Da hören ja auch die ganzen jüngeren Menschen in der Stadt, hört ja niemand mehr so eine Musik. War aber auch Emo. Also als ich 16, 17 war, war Emo noch so ein Ding. Kennst du das noch? Das war unsere Subkultur. Und ich hatte auch so einen Scheitel. Tatsächlich. Ja. Ich habe richtig dumm ausgeschaut. Aber man schaut immer ein bisschen so aus, ich glaube, wenn man jung ist, wie seine Idole. Und meine Lieblingsband damals war Bring Me the Horizon. Und das war mega, also unfassbar Emo.
Oh ja, und man sollte gar nicht glauben, wie unglaublich gewaltvoll und frauenverachtend es mitunter hinter den Texten der vermeintlich so emotionalen, verletzten, tätowierten Männerherzen damals abging.
Ich wollte letztens bei euch, Gastspiel ist auch von Byte FM, oder? Da wollte ich tatsächlich auch ein paar Songs spielen von Bring Me the Horizon, also von den ganz alten. Das ist unmöglich, die Texte sind so unfassbar misogyn, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass solche solche Typen, also solche nicht sehr, wie sagt man das? Also die machen jetzt nicht auf Macker, die schauen auch nicht aus wie Macker und nicht aus wie Machos und sind jetzt auch nicht so gelesen, dass die halt so unfassbar harte, frauenfeindliche Texte hatten. Das war aber in dieser Metal-Musik total üblich. Also das kam, glaube ich, alles ein bisschen so von, ich glaube, die ersten Death-Metal-Sachen waren ja auch immer so ein bisschen unter Horror-Filmbezug und da ging es viel um so Tod und was auch immer und Frauen wurden ja schon immer sehr viel getötet in Filmen und das hat sich dann komischerweise auch in dieser Emo-Musik komplett ausgezeichnet, was total schräg ist, wenn man sich das heute durchliest und wie hirnlos man damals auf Konzerten so richtig so grauenhafte Texte mitgesungen hat, ohne das überhaupt zu hinterfragen. Aber ja, dafür wird man ja älter.
Ja, und macht ganz andere Musik glücklicherweise, wie diese hier.
Reise in mich ein, nimm dir alles, was du willst. Tu mir weh mit deiner Taktik, ja, tu mir weh mit deinen Skills. Risse in mich ein wie ein Stein, dring tief in mich ein. Entfach ein Feuer tief im Herzen der Stadt, Baby, bleib schön und bleib hart, hart, hart. Du tust mir so weh.
Gemeinsam mit Labelkollegin Eli Preis, der Song Heißes Blei. Alternative Popmusik mit einer ordentlichen Verschossenheit zu wummrigen, wabernden Sindis, würde ich sagen. Kaum zu glauben, dass Salos erste Band noch so hier klang. Ah, habe ich auf Bandcamp gefunden. Eine von Andreas' früheren Bands, Rival Cult, zu der er musikalisch gesehen allerdings mittlerweile auch eher ein, sagen wir mal, differenzierteres Bild hat.
Ja, das ist das Problem bei wie soll ich sagen, unauthentischer Musik, weil auch das, was wir damals machten, das klingt halt immer wie eine andere Band. Also wir haben geklungen, Rival Cult, ein bisschen wie Gallows, die Band heißt, das war unsere Main Inspiration. Und ich finde halt, wenn man so also vor allem, ich bin ja sowieso kein Fan von englischsprachiger Musik. Ich mag halt, wenn man so nah dran ist in seiner Muttersprache, ist immer halt so egal. Ich finde, wenn du Musik machst, die nicht real ist oder die irgendwie jetzt irgendwie so ein gewisses Klischee bedient oder eine gewisses Kostüm anhat, dann spiegelt sich das auch in den Texten wieder. Und irgendwie dieses ganze Genre, diese ganze Hardcore-Musik war auch immer in einem gewissen Themenkomplex gefangen. Das war auch total schräg. Und also wenn ich mir die ganzen Rival Cult Texte durchlese, die waren schon zum Teil kritisch, aber auch so mega pessimistisch. Das ist so schräg. Also es fühlt sich immer an, als würde man in einer fremden Zunge solche Texte schreiben, weil ich hatte jetzt keine großen Probleme. Also so wenig Probleme wie damals hatte ich nie wieder. Also so einfach war das Leben, nie wieder. Also damals hatte ich halt keine Ahnung, gerade das Studium begonnen und da war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da gab es keine Probleme. Also würde ich mal sagen, glaube ich, wenn du so ein Pionier bist in so einer Musikrichtung, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du Sachen verarbeitest und das dann quasi aus deinem Leben erzählst. Aber ich weiß nicht, wie viel von diesen Second-Generation-Bands in solchen Genres wirklich da ihr Leben damit beschrieben haben. Kann es mir nicht vorstellen. Gleich wie die ganzen Rapper und Rapperinnen, die von ihren ganzen AMGs, Mercedes sprechen. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen Show. Obwohl ich tatsächlich glaube, dass Rapper und Rapperinnen das schon irgendwie schaffen zu manifestieren. Also wenn man so an Law of Attraction glauben möchte, dann glaube ich, wenn man die ganze Zeit über rappt, dass man so viele Frauen hat und so viel Geld und so viel oder ein Ferrari, dann hat man es irgendwann. Bestes Beispiel Young Huren, der ja ganz, ich glaube, seine ersten Songs damals war irgendwas mit Ferrari und der fährt jetzt wirklich ein Ferrari. Also hat's geklappt.
Wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, also mehr oder weniger. Kann schon sein, dass das bei einigen so funktioniert, kommt halt wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit auf die Wünsche und Ansprüche an, die man in seinen Songs eben formuliert oder thematisiert. Materielles ist da sicher auch schon mal gut erreichbar, ganz anders als Glück oder Liebe. Davon handeln gefühlt 70% der Songs und trotzdem glaube ich nicht, dass viele es oder sie tatsächlich finden. Ich weiß nicht, ob Andreas in seinen vorangegangenen Bandprojekten jemals von einer späteren, verhältnismäßig späteren Musikkarriere gesungen oder geschautet hat, aber die hat er auf jeden Fall jetzt mit Anfang 30 erreicht. Was hat er denn aber in der Zwischenzeit bis dahin eigentlich gemacht?
Ja, ich habe Lehramt studiert tatsächlich. Philosophie, Psychologie und Germanistik auf Lehramt. Das kann man bei uns in Österreich studieren. Habe ich auch ewig gemacht, 5 Jahre oder so. Meine Studienzeit sind nämlich 5 Jahre und ich habe halt über 5 Jahre studiert und war nicht fertig und habe es irgendwann dann im Erasmus beendet und habe einfach erkannt, ich wollte es nicht machen. Ich wollte früher Schriftsteller werden. Das war die größte Psychose meines Lebens, dass ich echt gedacht habe, dass das klappen wird. Ja, und irgendwann hatte ich meine Quarter-Life-Crisis. Da war ich gerade auf so einer einjährigen alleinigen Reise in Asien, Selbstfindungs-Dingsbums-Phase. Oh Gott, das ist so eine krasse Frage, die du mir stellst, weil ich selber nie drüber nachdenke, wie viel da passiert ist inzwischen. Ja, keine Ahnung. Ich war halt viel reisen und hatte viele Tiefpunkte und dass dieses Musikding wirklich funktioniert hat mit 30, wo manche Leute Angst haben, wenn sie mit 30 kein Studium fertig haben oder keinen Job oder vielleicht keine Kinder, dass dann irgendwie was im Leben schiefläuft. Das war schon sehr erbauend und inspirierend auch für andere Leute um mich herum, dass man schon noch mit 30 quasi noch mein Leben beginnen kann. So war es bei mir tatsächlich. Ohne Studium. Ich glaube, es ist nie zu spät, dass man auch mal das findet, wofür man wirklich geschaffen ist, beziehungsweise die Bedeutung gibt man sich ja selbst.
Das stimmt. Um das allerdings erstmal herauszufinden, respektive zu erreichen, muss man natürlich aber auch zuerst mal über die Kraft, Zeit und Ressourcen verfügen, um sich genügend Gedanken darüber zu machen und dann auch Energie reinstecken zu können. Das weiß auch Andreas.
Ich glaube, man muss, das ist auch die Stelle, wo man halt den Disclaimer dazugeben muss, von meiner privilegierten Position heraus. Und das muss man schon sagen. Also, wir haben halt, ich hatte halt damals so einen schlecht bezahlten Job am Anfang, als ich meinen ersten Song released habe. Es hat ja, bis ich davon leben habe können, sind ja auch 3 Jahre vergangen. Und ich hatte halt inzwischen auch Arbeitsamt. Ich war auch im Arbeitsamt und habe dort quasi den Staat ausgebeutet, damit ich nebenbei mein Musikding machen kann. Ich hoffe, der hört das jetzt nicht, der Staat. Aber das ist halt auch nur in so einem Sozialstaat wie Österreich möglich. Also, weißt du, du kannst keine kreative Karriere starten mit 40 Stunden Job an der Backe. Das geht einfach nicht. Ich schaff's, also ich bin, egal ob ich jetzt nichts mache den ganzen Tag, ich bin um 20 Uhr, also um 19 Uhr bin ich K.O. und habe keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich arbeite und dann nebenbei noch so ein ernsthaftes Projekt starte. Also ich kenn's halt einfach nicht. Ich glaube, das ist schon sehr schwer, wenn man abgelenkt ist durch so einen Scheißjob. Gibt sicher Leute, die das gut können, aber ich hatte das Glück, dass wir halt, ja, dass ich so ein bisschen vom Arbeitslosengeld gelebt habe nebenbei.
Und weil wir ja gerade bei uninspirierten, aber ja, meistens nur mal notwendigen Jobs sind, was war denn einer der blödesten, die Andreas je hatte? Denn Ausbeutung, auch Selbstausbeutung, ist ja schon ein immer wiederkehrendes Thema in seinen Texten.
Nummer eins war als Texter, ich war früher Werbetexter, in einem Start-up und da wurde ich angestellt als es war ein Getränkeunternehmen und wurde angestellt als quasi Einzelhandel, also habe aber gearbeitet als in Werbung, Marketing und allem anderen. Das heißt, ich wurde Mindestlohn bezahlt. Also wirklich, Einzelhandel ist so das Niedrigste, glaube ich, in Österreich. Musste halt mit denen so herumstreiten um mein Gehalt. Tatsächlich, da gibt's ja, da habe ich dieses Lied Rabatt und da ist so irgendwas, 10 Euro in der Stunde, halt's Maul, dafür stehe ich nicht mehr auf. Das stimmt ja wirklich. Also ich habe damals 8,60 Euro verdient, ich wollte halt 10 Euro. Das war mein Ziel im Leben. Ich wollte 10 Euro in der Stunde verdienen für Lebenszeit und habe es aber nicht hinbekommen. Ich war dann irgendwie auf 9 Euro oder so, oder 9,50. Da finde ich was ja ausbeuterisch. Selbstausbeuterisch ist tatsächlich alles, wenn du selbstständig bist im kreativen Bereich. Also das ist die größte Selbstausbeutung, würde ich mal behaupten. Weil du sehr streng zu dir selbst bist und man merkt es ja auch nicht, wenn man sich selbst ausbeutet. Du hast halt wenn du dein eigenes Feindbild bist, ist es ein bisschen schwer, dagegen zu rebellieren und aufzubegehren. Wohingegen, wenn du einen Job hast, dann weißt du zumindest, wo die Fronten sind.
Song Rabatt zu finden auf dem gleichnamigen Debütalbum, der auch ein ziemlich stimmiges Musikvideo vorweist, an dem am Ende buchstäblich sogar Köpfe rollen. Dieser Clip ist allerdings nicht von einer Altersfreigabe an der uneingeschränkten Abspielbarkeit gehindert worden, wohl aber ein anderer Track des Musikers, in dem es, wie sollte es auch anders sein, viel nackte Haut zu sehen gibt. Man kann sich ja wirklich auf YouTube so absurde, unangenehme und mehr als fragwürdige Inhalt en masse ansehen. Aber wenn unzählige, nackte Körper unschuldig mehr oder weniger nebeneinander liegen, dann darf das natürlich nicht einfach so stehen bleiben im feinen Netz. Die Rede ist von Salos Song Tränen zu Wein. In dem dazugehörigen Musikvideo ist zeitweilig das komplette Bild mit nackten, ineinander verflochtenen Körpern übersät, auf denen Andreas, zu Beginn gerade frisch vermählt, im Anzug seiner Braut hinterher robbt. Wie hat er sich denn die ganzen schönen nackten Menschen da überhaupt erstmal organisieren können, habe ich mich gefragt.
Die Idee kam von einem sehr guten Freund, Mario Heinzel heißt er, der so lieb war, mit mir dieses Projekt zu starten. Mein bis heute aufwendigstes und teuerstes Video, das war mein erstes. Die ganzen Menschen kamen, das war sowas wie eine Art Kommune in Graz. Es waren ja nur 40, der Rest war ja CGI-Effekte. Und der Kameramann war auch so ein polyamoröser Dude. Liebe Grüße an Gucki, der hört das wahrscheinlich nicht, aber der Vollständigkeit halber. Und der kannte die halt alle und der hat so, wir haben von Anfang an gewusst, es wird sehr schwer, so viele nackte Leute zu finden, aber es hat irgendwie geklappt.
Ja, offensichtlich. Und wie fühlt es sich denn nun aber an, über ein Werk nackter Körper zu robben?
Das war, ich habe einen guten Freund, den Oppi, den habe ich ziemlich verletzt, weil ich bin mit meinem Ellbogen so an seiner ganz dünnen Haut unterm Bizeps, kennst du die? Diese Chicken Wing Haut. Bin ich so mit meinem kompletten 90 Kilo Gewicht rauf und habe mir das so runtergerampft, was ist das auf Deutsch? Geschliffen? Geschlittert? So eingeklemmt. Ich bin eingeklemmt mit meinem, seine Haut eingeklemmt mit meinem Ellbogen und meinem Gewicht. Und das hat ihn sehr verletzt. Und das war, glaube ich, ist einigen so gegangen. Es war wirklich schwierig. Man glaubt gar nicht, wie schwer das ist, niemanden zu verletzen. Weil du robbst ja über Leiber und über Gesichter. Und ja, war schräg. Also es war ein schräges Gefühl. Es war auch nicht, war, glaube ich, auch nicht jeder das so gut gepflegt. Also ich habe aber sehr starke Männergerüche aufgenommen in meine Lunge. Fragwürdige Gerüche, das werde ich nie mehr vergessen. Aber es war eine Erfahrung auf jeden Fall. Schade, dass das Video ab 18 ist. Das konnten wir nie bewerben. Das ging nie so richtig. Das wurde nie so richtig bekannt.
Schade eigentlich. Aber dafür immerhin der Song.
Mein Körper, deine Regeln. Ich tanz nach deiner Diktatur. Ich bin nur ein Opfer dargebracht auf deinem Altar. Ich schlachte mich aus, ich schlachte mich ab. Nur für dich, gib mir einen Schluck vom Chlor mit Fanta. Drück mir die Nadel in die Seele. Dein Körper, meine Religion, macht meine Tränen zu Wein. Tränen zu Wein. Tränen zu Wein.
Entstand wohl nach einer recht schmerzhaften Trennung im Jahr 2020. Der Song und die EP Tränen zu Wein und damit auch gewissermaßen das Projekt Salo selbst. Dessen musikalische Richtung er damals zu Beginn übrigens noch mit Spunk bezeichnete. Was man sich darunter vorstellen kann? Also ich hatte dazu eine Assoziation im Kopf, aber vielleicht hört ihr erstmal seine eigene Deutung.
Also ich frage mich nicht, das war ganz eines meiner allerersten Interviews ever, damals im Lockdown. Ich glaube, das war Posty Mac. Du hast sehr gut recherchiert. Das hat eine sehr gut gemacht. Ich kann mich erinnern. Das, was ist wirklich, wirklich, was habe ich mir dabei gedacht? Es gab, glaube ich, mein Lied, das irgendwie so klang, wie ich klingen wollte damals. Und dann, das hat irgendwas mit Spunk zu tun. Und dann kam aber raus, da habe ich irgendwie rausgefunden, dass Spunk ist auch so ein Begriff für Ejakulat ist in Großbritannien. Und dann habe ich gedacht, okay, passt, nie wieder werde ich mich, also ich distanziere mich von dem Titel. Aber man merkt, alles bleibt im Internet, was man einmal gesagt hat.
Ja, damit muss man wohl rechnen. Ich persönlich dachte ja, als ich das las, anfangs zugegeben gar nicht an Spunk, sondern an Spunk. Und das ist etwas, das sich die gute Pippi Langstrumpf eines Tages mal ausdenkt und gemeinsam mit ihren Freundinnen danach sucht, ohne aber eben wirklich zu wissen, was ein Spunk überhaupt ist. finde ich irgendwie einen schönen Ansatz für die Selbstbeschreibung einer eigenen Richtung in einer Zeit, wo ja sofort die Schubladen aufgehen, sobald man den ersten Ton anschlägt. Naja, wie dem auch sei, wo wir ohnehin gerade bei literarischen Figuren sind, eine hat es Andreas offensichtlich ziemlich angetan. Zumindest wird sie oder das dazugehörige Buch öfter mal von ihm in Interviews erwähnt. Und zwar Cécile aus dem französischen Roman Bonjour Tristesse. Warum eigentlich?
Ist mein Lieblingsbuch und es it's a vibe, das Buch und diese vergängliche Lebensphilosophie. Also kennst du das Buch? Kennst du?
Ja.
Du, keine Ahnung, es ist schwer zu erklären. Ich lese es eigentlich jedes Jahr, einmal im Sommer, und irgendwas in dieser Melancholie mit der kann ich mich einfach identifizieren. Obwohl es aus einer weiblichen Perspektive geschrieben ist, fühle ich mich sehr rein in diese Cécile. Und so ist auch das Lied entstanden, ja. Diese literarische Referenz. Aber wie gesagt, war keine Absicht. Ich wollte jetzt nicht groß da prahlen mit einem literarischen Wissen von irgendwelchen Büchern. Das hat sich nur so ergeben.
Du schmeckst nach San Pellegrino, wo der Regen deine Schenkel benetzt. Ein jeder Sommer muss zu Ende gehen. Musst du gehen, dann geh jetzt. Solange wir noch jung sind, sind wir wilde, schöne Tiere, du und ich. Verschwende deine Jugend nicht, verschwende liebe mich. Liebe mich, liebe mich, liebe mich. Bonjour.
Ein Ausschnitt aus Bonjour Tristesse. Und auch wenn Andreas das Buch jedes Jahr aufs Neue liest, hat das wenig damit zu tun, dass er über keine anderen verfügt. Im Gegenteil, wie wir allerdings feststellen mussten, sind Bücher kaufen und Bücher lesen mitunter zwei völlig verschiedene Sportarten.
Also mein Bücherschrank ist bis zur Decke gefüllt, wirklich mit Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe diese typische Krankheit von Bücher kaufen und dann keine Zeit finden, sie zu lesen. Weil Bücher, das ist ganz mystisch. Es gibt ein eigenes Gefühl, für das es keinen Namen gibt, wie in einem Buchladen sein und Bücher kaufen. Das ist so wie eine Investition in die Zukunft, die man noch nicht hat. Man fühlt sich ein bisschen, als hätte man damit schon irgendwas geleistet, wenn man es kauft. Als hätte man das Buch schon gelesen. Ganz ein weirdes Gefühl. Also ich liebe Bücher kaufen, aber Bücher lesen ist schwierig heutzutage, finde ich.
Naja, vielleicht kommt es auch einfach darauf an, was man für Bücher da im Stapel vor sich herumliegen hat. Aktuelle Bestseller, Perlen der Weltliteratur, herzenswarme Empfehlungen guter Freundinnen. Alles vielleicht nicht so reizvoll wie erotische Dinosaurierliteratur mit Titeln wie Dino Park After Dark, Rex Appeal oder A Billionaire Dinosaur Forced Me Gay. Wirklich kein Witz. Entdeckt habe ich es, also diese Titel oder dieses Genre durch einen Insta-Post von Salo zu seinem neuen Song und konnte ja irgendwie selbst kaum glauben, dass es das gibt, beziehungsweise was es eigentlich damit auf sich hat.
Unglaublich. Ich weiß nicht, wie es mich gefunden hat, aber es gibt anscheinend eine Nische. Ich glaube, die Bilder sind alle von Amazon, also von Google oder von Amazon. Es gibt eine Nische mit Dinosaurier-Erotik-Literatur. Das ist diese Regel, es gibt diese Internetregel, dass es alles, woran man denken kann, als Porno gibt. Und das ist jetzt offiziell der Beweis. Die sind nicht fake, also ich habe echt nachgeschaut. Es gibt wirklich Erotik-Literatur mit Dinosauriern.
Heieiei. Dann, lieber Musik mit Dinosauriern, auch wenn Salo nicht an sie glaubt.
Welt in der untersten Etage. Zeitung vor der Tür, kalter Wind im Haus, ich halte es nicht mehr aus. Ich kaufe diese Scheiße nicht mehr. Nein. Nein. Ich glaube nicht an Dinosaurier. An diesen Scheiß. Na na na.
ganz neuen Songs, der angeblich auf einem schlichten, kostenfreien Sample-Loop von GarageBand basiert. Stimmt das?
Voll. Also ich war mal beim Freund und dann hatte ich auf meinem iPad so GarageBand oben und habe nur zum Spaß diesen Loop entdeckt. Und da habe ich einen Text geschrieben, weil ich so, hat mir einfach so gefallen. Und dann irgendwie konnte ich mich von dem Loop nicht mehr trennen. Hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedachte, why not? Es ist royalty free. Darf man verwenden, dann behalte ich ihn gleich. Für das sind sie ja da. Also, ist mir auch noch nie untergekommen. Ich glaube, es trauen sich auch nicht so viele Leute. Deshalb dachte ich mir, ist eh egal. Aber passt gut. Ich bin froh.
Glaube ich gern. Und der Song kommt auch gut an. Nicht nur wegen der puristischen Soundästhetik. Manchmal ist ja unterproduziert durchaus reizvoller als überproduziert, sondern auch wegen seines durchaus ironischen Verschwörungstheoretiker und Schwurblerinnen auf den Arm nehmenden Text. Der passt aber naturgemäß wiederum natürlich auch nicht jedem und jeder, wie ich in der Kommentarspalte auf Salos Instagram-Profil lesen musste. Da hat jemand ordentlich mit relativ einschlägigem Vokabular, sage ich mal, gewettert. Kein Unbekannter, wie Andreas mir erzählte.
Der ist aus Graz tatsächlich, der Typ. Der war mal, glaube ich, ein cooler Typ so, vor einigen Jahren. Und der hat durch Corona komplett seinen Verstand verloren. Ich will seinen Namen nicht nennen, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Aber das ist so Grazer Urgestein, eher aus der linken Szene früher gewesen. Aber der hat durch die ganzen Corona-Maßnahmen, ist der so in ein Loch gefallen, also in so ein Schwurbelloch. Und deswegen hat er so diesen Kommentar. Der Kommentar war absolut, absolut lustig, ja. Das ist ja unten. Also bei dem Lied, ich weiß genau, um das geht. Na, das war wirklich wie bestellt. Das ist echt, danke dafür. Das war die beste Promo.
Hätten wir das also auch geklärt. Das Einzige, was mir ja persönlich Anlass zu Verschwörungstheorien in Salos Schaffen gibt, ist, dass immer wieder die Zahl 120 aufzutauchen scheint. Ich meine, in seinem Song Blaue Flecken heißt es, es gibt 120 wunderschöne Gründe zum Auseinandergehen. Die Tour im Herbst läuft unter dem Titel 120 Jahre Einsamkeit und sein Name ist angelehnt an einen Film des italienischen Regisseurs Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1975 mit dem Titel Salo oder die 120 Tage von Sodom. Ist 120, also seine insgeheime 23 oder was ist da los?
Keine Ahnung, ich habe glaube ich zum Spaß ein bisschen damit gespielt, aber ich will auf nichts hinaus. Also ich kann jetzt sagen, was 1, 2, 0, habe ich mal nachgeschaut, was die Zahl bedeutet in der Numerologie. Also vorteilhaftwebsite.com. In numerologischer Hinsicht symbolisiert die Zahl 120 die Fragilität. Fragilität auf moralischer, psychologischer Ebene und auch auf physischer Ebene. Ja, das ist cool. Das ist aber schlecht. Ja, okay, ich bin sehr fragil offensichtlich. Und sowohl auf moralischer wie auch auf psychologischer Ebene. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Oh Gott, ui. Aber ich glaube, das Ding ist das, es ist ja ein bisschen eine Anspielung, also die Diktaturname kommt ja von dem Buch 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez. Und da habe ich gedacht, ich nehme die 120. Da habe ich so eine mystische Zahl, die viele Leute nicht verstehen und dann glauben die, ich habe mir was dabei gedacht. Das ist so der Trick.
Ja, hat ja auch prima funktioniert. So haben Leute wie ich immer etwas zu tun und zum Rumdeuteln und fühlen sich auch jedes Mal ein klein wenig wie Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in einer Person.
Thank you.
Jubiläumshit, könnte man sagen, an den auch die, ich glaube, am 20. April in München startende Tour mit dem Namen Zweite Kassa angelehnt ist. Kann man auch wieder gut spekulieren, was es damit auf sich hat. Steht er brav in der Schlange beim Einkaufen oder wird er schnell ungeduldig? Das sind die Fragen, die Welt bedeuten. Man weiß es nicht.
Aber ich muss mich jetzt schon outen, also ich habe auch letztes wieder mal eine zweite Kasse verlangt. Manchmal muss es einfach sein. Man will ja auch den Menschen an der Kasse helfen, weil die sehen ja auch gar nicht, wie lang die Schlange ist zum Teil. Also ich meine, man muss für sein Recht kämpfen und manchmal braucht man zweite Kasse.
Sehe ich definitiv auch so. Nur das, was für mich wohl immer im Verborgenen bleiben wird, ist, warum Menschen, sobald eine zweite Kasse aufblinkt oder ausgerufen wird, von mitunter ganz hinten in einem riesigen Satz und Tempo nach vorne hechten, alle anderen vor ihnen Wartenden dabei mit dem Ellenbogen am liebsten beiseite tackeln würden und ihnen offenkundig völlig Rille ist, dass die anderen ebenso lange bzw. schon länger warten als sie. Wie ist denn Salos Haltung dazu?
Die Ersten werden die Letzten sein. Das stimmt auch an der Kasse. Da spielt sich dieser Spruch auf jeden Fall am besten wieder. Also ich bereue es meistens, wenn ich als Erstes zur neuen Kasse gehe. Weil wir sagten, dass die sofort besetzt wird. Also ich finde, das ist ein Thema, da müsste man den ganzen Nachmittag mal drauf verbringen.
Stimmt wohl. Das gehört eher in die Philosophie-Podcast-Richtung. Naja, ich hoffe dennoch, dass ihr einen guten Einblick in das kunterbunte, schwere und nicht selten offen auf einem Tablett gelegte Herz von Salo bekommen habt. Wir sind dann nämlich auch allmählich hier am Ende dieser Ausgabe angelangt. Ich verlinke euch natürlich auch gern nochmal sein Profil, falls ihr genaueres zu ihm und vor allem der bevorstehenden Tour erfahren wollt. Und ansonsten sage ich merci, merci fürs Zuhören, Abonnieren und Weiterempfehlen von Ruhestörung. Damit tragt ihr ja einen erheblichen Anteil dazu bei, dass die hier eingeladenen KünstlerInnen mit und durch die Folgen mehr an wohlverdienter Aufmerksamkeit generieren können. Und ich bedanke mich selbstredend auch nochmal bei Andreas für das nette Gespräch. Wir hören zu guter Letzt noch, wie es hier so üblich ist, ein oder mehrere Musiktipps für euch. Und ich verabschiede mich mit Knicks und Knacks bis zur nächsten Woche. Ach so. Und wenn ihr übrigens auch mal mit mir hier ins Gespräch kommen wollt, über eure bisherigen wilden Reeperbahn-Festival-Erlebnisse nämlich, vielleicht sogar zu Salo letztes Jahr, dann meldet euch gern unter redaktion@byte.fm bei uns. Gut. Und das war's. Ich schließe Kasse 1 und verbleibe mit den besten Grüßen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Von Element of Crime? Von Element of Crime habe ich letztens bei euch schon eingespielt. Dann wünsche ich mir Kopf aus dem Fenster. Kopf aus und Arme aufs Bett. Und dann Scheiß auf den Kaktus. Und ich empfehle für die werten HörerInnen da draußen, empfehle ich folgende Bands. Chilpa Ray. Natürlich Viagra Boys. Super. Ja, meine lieblingsdeutschsprachige Band momentan sind tatsächlich 8 Eimer Hühnerherzen. Die finde ich super. Also textlich kommt da wenig ran. Also es ist wirklich großartig. Ich meine, es gibt so viel. Ich höre nur deutsche Musik eigentlich was. Bis auf die paar Dinge da. Aber ich mag die deutsche Sprache sehr gerne.
Kopf aus dem Fenster und Arme aufs Brett und dann Scheiß auf den Kaktus. Der ist böse und heiß und ich fett und verdorben. Und du so nett. Nimm den Fuß von der Bremse. Ich muss ins Bett. Wer nicht geht, kommt nie wieder. Wer bleibt, ist nie weg.